einfach so, dass du eben der oder diejenige bist, die als Erste aus deiner Familie studiert. Und du kannst das alles gar nicht wissen, ist auch in Ordnung. Aber wir können dir helfen und dich unterstützen, damit du es leichter hast.
In Deutschland gibt es ganz, ganz tolle Förderprogramme, ganz fantastische Stipendien und Möglichkeiten. Aber, und das ist wichtig, man muss dann auch das Wissen haben, dass die erstmal überhaupt existieren. Wie ich da hinkomme, wie ich da drankomme.
Häufig ist es auch so, dass diejenigen, die aus akademischen Familien kommen, sich ihres Privilegs überhaupt nicht bewusst sind. Also die wissen häufig nicht, dass es nicht selbstverständlich ist, Bücher zu Hause im Regal zu haben. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass Eltern versuchen, einen so gut wie möglich zu fördern. Das finde ich auch wunderbar, wenn Menschen sagen, ich möchte Schlosser werden, gar kein Problem, wenn ich das denn wirklich auch möchte. Aber was meine Erfahrung ist, auch aus meinem Freundeskreis war das damals, die Erfahrung ist, dass Menschen auch denken, sie haben gar keine andere Option. Also sie denken, ein Studium ist für sie gar nicht möglich und sie ziehen es nicht in Betracht und sie haben zu wenig Wissen. Und uns geht es darum, dass man eine informierte Entscheidung trifft und dass man nicht aufgrund der sozialen Herkunft bestimmte Bildungswege für sich ausschließt, sondern dass alle die gleichen Chancen haben.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltaufgang, der Good News Podcast. Mein heutiger Gast hat mit arbeiterkind.de eine Organisation aufgebaut, die junge Menschen ohne akademische Hintergründe unterstützt und heute zu einer der wichtigsten Organisationen im Bereich der Bildungsarbeit in Deutschland zählt. 6.000 Freiwillige in 80 lokalen Gruppen und hauptamtliche Stellen fast jedem Bundesland arbeiten an Mentoringprogrammen auf Augenhöhe, damit der Anteil an Studierenden der ersten Generationen an Hochschulen steigt und die Zahl der Studienabbrecher sinkt. Dafür hagelte es Preise und Auszeichnungen. Mein Gast trägt unter anderem das Bundesverdienstkreuz, ist Ehrensenatorin der Justus-Liebig-Universität Gießen und ihr wurden zuletzt der German Diversity Award sowie der Digital Female Leader Award verliehen. Ich möchte von ihr lernen, was das Ehrenamtsmodell von arbeiterkind.de so erfolgreich macht, was sie antreibt und warum es weiterhin wichtig ist, sich für Chancengleichheit stark zu machen. Herzlich willkommen, Katja Obertsch.
Vielen Dank.
Katja, bei arbeiterkind.de, da legt ihr den Schwerpunkt auf die Biografien der Menschen, die ihr unterstützt. Und du betonst immer wieder, wie wichtig es ist, die eigene Geschichte zu erzählen und damit auch anderen Menschen Mut zu machen. Erzählst du uns deine Geschichte?
Ja, sehr gerne. Ja, ich komme ursprünglich aus Ostwestfalen, aus einer Kleinstadt namens Riederwiedenbrück und bin eben gemeinsam mit meinem Bruder die erste aus meiner Familie, die studiert hat. Und als ich dann geschaut habe, was mache ich denn nach dem Abitur, war natürlich die Frage, mache ich eine Ausbildung oder gehe ich studieren? Und in meiner Familie habe ich dann gemerkt, dass da natürlich alle eine berufliche Ausbildung gemacht haben und mir nicht weiterhelfen konnten, wenn es ums Studium ging und die sich da auch sehr unsicher gefühlt haben. Und da musste ich mir natürlich alles selber zusammensuchen und wusste auch nicht so genau, kann ich das, was bedeutet das überhaupt zu studieren, wie funktioniert das alles? Und leider habe ich auch überhaupt keine Infos bekommen in der Schule. Also wir waren dann mal beim BITS, beim Berufsinformationszentrum, und da habe ich so einen komischen Test gemacht, den kennen wir vielleicht auch alle, wo irgendwas Komisches rauskommt, was überhaupt nicht stimmt. Ich glaube, bei mir war es Landschaftsgärtnerin, ich habe überhaupt keinen grünen Daumen. Und ja, und da war ich so ein bisschen verloren und das hat mir, glaube ich, schon mal zu denken gegeben, dass ja, dass es da keine Informationen gibt, aber außer eben zur beruflichen Bildung. Und ja, da bin ich studieren gegangen und habe sofort schon an der FU Berlin in der ersten Woche gemerkt, da sind aber Leute, die ganz anders sind als ich. Die kommen aus Akademikerfamilien, nämlich da haben die Eltern schon studiert und für die ist das selbstverständlich. Die hatten auch wahnsinnige Praktika gemacht. Also ich wollte ja mal Journalistin werden auch und war schon froh, dass ich Praktika hatte bei der Glocke in Riederwiedenbrück und Radio Gütersloh. Und die waren bei der Süddeutschen oder beim Tagesspiegel oder hatten ein Praktikum im Bundestag gemacht. Und dann bin ich erstmal ziemlich klein geworden. Und das war eben so diese Erfahrung, die mich hinterher dazu gebracht hat, arbeiterkind.de zu gründen.
Okay, jetzt aber erstmal der Reihe nach. Du hast jetzt so ein bisschen natürlich die verschiedenen Stationen genannt. Da war ja auch noch einiges dabei, ne? Du hast später studiert und hast ja unter anderem, wenn ich das richtig gelesen habe, auch in Boston studiert, dann sogar eine Zeit lang. Ist dann in Gießen am Ende geendet. Mhm. Warum ist das jetzt erstmal, vielleicht fangen wir da an, warum ist es so wichtig, dass du diese Geschichte jetzt erzählst?
Das ist so wichtig, damit Schülerinnen und Schüler sich wiedererkennen oder auch Studierende, die selber als Erste aus ihrer Familie studieren. Man denkt ja dann immer, ich bin die Einzige und keiner fühlt sich so wie ich. Und wenn ich natürlich jemanden sehe vor mir, der oder die sagt, ich habe die gleiche Geschichte wie du, ich hatte auch niemanden in meiner Familie, der studiert hat und wusste auch nicht, wie das geht und das ist ganz normal und ich habe mich unsicher gefühlt, und dass man sich damit identifizieren kann. Weil ich habe damals in der Uni dann auch immer gedacht, das sind alles Akademikerkinder, die Lehrenden sind alle Akademikerkinder und ich bin ja die Einzige, die anders ist, ne? Und habe mich natürlich sehr allein gefühlt. Und darum geht's halt, dass wir sagen, du bist nicht alleine, anderen geht's auch so wie du, das hat nichts mit dir zu tun, das ist auch kein Mangel oder so, den du hast, sondern das ist was Strukturelles. Ne? Es ist einfach so, dass du eben der oder diejenige bist, die als Erste aus deiner Familie studiert. Und du kannst das alles gar nicht wissen, ist auch in Ordnung, aber wir können dir helfen und dich unterstützen, damit du es leichter hast. Und du kannst auch wieder anderen helfen, indem du wieder andere unterstützt.
Und wenn ich das einmal verstanden habe oder mich da gehört fühle, wie geht's dann weiter? Was ist das konkrete Angebot von arbeiterkind.de?
Also wie du schon gesagt hast, haben wir diese lokalen Gruppen in ganz Deutschland, also hoffentlich auch in deiner Nähe. Und dann kannst du zur nächsten Gruppe gehen oder auch an die Gruppe des Hochschulortes, wo man hin möchte. Und da kann man sich informieren. Und das ist eben ganz niedrigschwellig. Da kann man einfach zu einem offenen Treffen gehen und Fragen stellen und andere hören, die auch schon studieren oder studiert haben und die eben auch löchern. Ne? Wie ist denn das mit der Studienfinanzierung? Oder wie funktioniert das mit dem Studium generell? Wie geht das mit dem BAföG-Antrag? Wie kann ich mich um ein Stipendium bewerben? Also Finanzierung ist ein ganz großes Thema. Aber auch generell Fragen zum Studium oder auch Fragen darum, ja, wie das mit der Familie ist, die vielleicht ein bisschen irritiert ist, dass man studiert oder das nicht versteht. Ne? Und da findet man eben Gleichgesinnte.
Sind das dann immer Menschen, die selber Arbeiterkinder waren und die dann sozusagen ihr Wissen weitergeben?
Größtenteils. Also wir sind natürlich offen für alle und freuen uns auch, wenn sich andere Menschen engagieren wollen, die vielleicht schon mehr Menschen in der Familie hatten, die studiert haben, aber die haben immer irgendeinen Bezug zu diesem Thema, also dass sie damit was anfangen können und das verstehen können, wie es sich anfühlt, wenn man als Erste studiert. Und aber größtenteils sind es Studierende oder Akademiker in der ersten Generation.
Wie entscheidet ihr dann, wer einem an die Seite gestellt wird?
Das ist bei uns gar nicht so, dass wir jetzt alle immer matchen, wie so in traditionellen Mentoring-Programmen, sondern man geht einfach zu dem offenen Treffen und dann schaut man eben, wer da ist. Und dann helfen auch häufig mehrere Menschen weiter. Und wenn dann mal jemand ist, der einem vielleicht sympathisch ist oder vom gleichen Studienfach, dann kann man sich natürlich auch nochmal öfters treffen. Aber das ist kein Muss. Also mir war es immer wichtig, so bedarfsorientiert zu sein, weil ich gemerkt habe, manche brauchen gar nicht so mehrere Treffen oder dass man sich 2 Jahre begleitet. Manche haben nur ein paar Fragen und dann gehen sie ihren Weg. Und deswegen machen wir das sehr bedarfsorientiert und matchen jetzt nicht unbedingt. Aber wir haben ein Riesennetzwerk, auch in ganz Deutschland, zum Teil auch im Ausland. Und man findet eben immer Menschen, die einem weiterhelfen können zu den unterschiedlichsten Themen. Also wir bezeichnen uns eher so als große Community.
Das ist ja auch das, was gerade so entscheidend ist, ne? Weil du sagtest gerade, dass man sich irgendwie erstmal sehr alleine fühlt, das Gefühl hat, ich bin der Einzige, der dieses Problem hat. Und dann lernt man, okay, da sind auch andere Menschen und dann merkt man, die sind auch schon an anderen Stellen im Leben. Das heißt, ihr macht dann wahrscheinlich auch mehr, als euch nur sozusagen auszutauschen. Ihr habt bestimmt auch ein großes Veranstaltungsangebot, oder?
Genau, also wir machen sehr, sehr viel. Wir haben natürlich klein angefangen, aber jetzt mittlerweile gehen wir in die Schulen, machen dort Informationsveranstaltungen oder sind auf Bildungsmessen. Wir unterstützen aber auch im Studium. Wir vernetzen uns jetzt teilweise auch mit Fächergruppen. Wir reden über das Auslandsstudium und mittlerweile geht das schon bis in den Berufseinstieg. Also wir haben auch Workshops für Ehrenamtliche, aber auch zu verschiedenen Themen im Studienbereich oder auch hinterher zum Berufseinstieg. Und wir haben jetzt auch sogar schon Doktorandinnengruppen. Also es geht vom Anfang bis weiterhin in den Berufsweg. Und ja, wir machen ganz viele Veranstaltungen. Jetzt natürlich auch online. Ne? Seit Corona hat das natürlich auch nochmal riesen Aufschwung erfahren.
Ja, das zeigt ja aber auch, wie groß und wie vielfältig das Angebot ist. Da habe ich mich dann gefragt, warum braucht es das eigentlich heute noch? Vielleicht nur einen Einschub. Ich habe gelesen, dass mittlerweile die Zahlen sich da auch sehr stark verändert haben, so auf die letzten 10, 20 Jahre. Wir haben mehr Menschen denn je, die Master- und Bachelorstudienabschlüsse machen. Braucht es das heute noch?
Also wir haben mehr Menschen, die studieren, aber das Verhältnis hat sich nicht groß verändert. Also das Verhältnis von Akademikerkindern zu Nicht-Akademikerkindern. Also die meisten, die studieren, sind immer noch Akademikerkinder. Und von 100 Nicht-Akademikerkindern studiert weniger als ein Drittel. Also da gibt es immer noch sehr, sehr viel zu tun. Auf jeden Fall.
Dieses Ziel ist dann eigentlich ja die Durchlässigkeit. Ne? Das heißt, es geht darum, dass einfach die Menschen, die wollen, auch die Möglichkeiten bekommen zu studieren. Warum findest du das persönlich denn eigentlich so wichtig? Weil man könnte ja jetzt auch, wenn ich mal Anwaltsteufel spielen darf, sagen, ja Mensch, ist doch gar nicht schlimm, ist doch auch total in Ordnung, wenn Kinder sagen, ja, mein Papa ist Schlosser, ich möchte auch Schlosser werden. Warum ist das erstmal, du sagtest eben, ein strukturelles Problem?
Also das finde ich auch wunderbar, wenn Menschen sagen, ich möchte Schlosser werden, gar kein Problem, wenn ich das denn wirklich auch möchte. Aber was meine Erfahrung ist, auch aus meinem Freundeskreis war das damals, die Erfahrung ist, dass Menschen auch denken, sie haben gar keine andere Option. Also sie denken, ein Studium ist für sie gar nicht möglich und sie ziehen es nicht in Betracht und sie haben zu wenig Wissen. Und uns geht es darum, dass man eine informierte Entscheidung trifft und dass man nicht aufgrund der sozialen Herkunft bestimmte Bildungswege für sich ausschließt, sondern dass alle die gleichen Chancen haben. Und das ist eben aktuell nicht der Fall, sondern aktuell hängt der Bildungsweg von der sozialen Herkunft ab. Wenn man aus einer akademischen Familie kommt, dann geht man studieren, obwohl das vielleicht auch nicht immer das Richtige ist. Und wenn man aus einer nicht-akademischen Familie kommt, macht man eher eine Berufsausbildung. Und das hat mit dem Potenzial und dem Talent, was man hat, aber eigentlich überhaupt nichts zu tun, sondern es ist eher sozial vorherbestimmt. Und das möchten wir eben durchbrechen, dass jeder gucken kann, was liegt mir, was möchte ich machen und diesen Weg auch gehen kann, egal, ob man jetzt aus einer Familie kommt, die Geld hat oder nicht.
Absolut. Vielleicht an der Stelle, ich habe es dir eben in einem Vorgespräch auch schon mal kurz erzählt, ich bin ja selber auch aus einer Arbeiterfamilie, beziehungsweise bin eben auch der Erste in meiner Familie, der studiert hat. Deswegen habe auch ich eine Nähe zu dem Thema, fand das auch besonders spannend heute, dich einzuladen und zu gucken, was du zu sagen hast. Wenn ich Menschen erzähle, dass ich der Erste war in meiner Familie, der studiert hat und dann sage, dass es ein strukturelles Problem ist und erzähle, wie ich mich gefühlt habe auch dabei, wie das war für mich, studieren zu gehen, wie überfordert ich auch war am Anfang, dann sagen die ganz häufig, ja gut, aber ich komme jetzt aus einer akademischen Familie, weil mein Papa ist Anwalt, meine Mutter ist Ärztin, der Onkel hat irgendwie, ist Maschinenbauingenieur. Ich fand das auch schwierig, ich fand das trotzdem auch schwierig zu studieren. Kannst du vielleicht nochmal für die Menschen, die sich das gar nicht vorstellen können, sagen, was doch nochmal der Unterschied ist oder wie sich das für die Menschen, die bei arbeiterkind.de dann auch zu euch kommen, anfühlt oder wo die Anknüpfpunkte sind?
Ja, sehr gerne. Ja, ich verstehe das, weil das den eigenen Weg, den man gegangen ist, den hält man eben für normal und dann denkt man, dass es allen anderen auch so geht. Und häufig ist es auch so, dass diejenigen, die aus akademischen Familien kommen, sich ihres Privilegs überhaupt nicht bewusst sind. Also die wissen häufig nicht, dass es nicht selbstverständlich ist, Bücher zu Hause im Regal zu haben, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Eltern versuchen, einen so gut wie möglich zu fördern, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man Nachhilfe bekommt, Musikunterricht, zum Sportunterricht gehen kann oder in den Sportverein oder sonstige Freizeitaktivitäten, Feriencamps und so. Es gibt Menschen, für die ist das nicht selbstverständlich. Und das kommt natürlich immer drauf an, aber wenn man aus einer Familie kommt, insbesondere auch, wo nicht viel Geld ist, dann sind die Möglichkeiten sehr begrenzt, dann sind die Eltern häufig überhaupt sehr überfordert und sehr gefordert, überhaupt den Lebensunterhalt zu finanzieren und dann fällt die Förderung der Kinder eben hinten runter. Häufig können die ihren Kindern auch in der Schule nicht helfen, also man ist da völlig auf sich allein gestellt. Und wenn man dann studieren will, kann man niemanden fragen. Es herrscht häufig eine große Skepsis und Unsicherheit in der eigenen Familie. Und auch da ist man wieder völlig auf sich allein gestellt, häufig auch mit kritischen Fragen konfrontiert aus der Familie aufgrund dieser Unsicherheit. Man möchte den Eltern auch nicht auf der Tasche liegen mit den Finanzen. Man macht sich Sorgen um die Finanzierung. Wenn die Eltern auch nicht unterstützen können finanziell, ist es natürlich auch nochmal eine besondere Herausforderung, ne? Wenn man dann schon das Studium vorfinanzieren muss. Man muss ja häufig schon Semesterbeitrag zahlen, erste Monatsmiete, Kaution und so. Das können viele gar nicht, wenn sie jetzt von zu Hause keine finanzielle Rückendeckung haben. Und dann hat man bestimmte Dinge einfach auch nicht so mitbekommen. Ne, da redet man ja auch von Habitus, also von wie verhält man sich in akademischen Kreisen oder auch ein bestimmtes Wissen. Oder man war eben noch nicht im Ausland oder man hat noch nicht so tolle Praktika gemacht, wie ich vorhin erzählt habe. Also man hat einfach eine ganz andere Startsituation. Und viele Dinge sind für einen nicht selbstverständlich. Also ich war zum Beispiel auch am Anfang sehr geplättet mit was für Fremdwörtern, die alle durch die Gegend schmeißen, habe mich sehr unsicher gefühlt, dachte immer, ich bin nicht gut genug, musste mir das erstmal alles aneignen. Ne? Dann habe ich auch gemerkt, dass die Eltern häufig unterstützt haben, auch in der Schule war das bei den Hausaufgaben, in der Uni ist es dann bei den Hausarbeiten schreiben, bei Klausuren, man kann sich mit den Eltern austauschen, die stehen einem immer mit Rat und Tat zur Seite und so, also das ist einfach eine ganz andere Welt. Und ich glaube, vielen ist es gar nicht bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist, dass die Eltern einen da so aktiv begleiten und immer ideell und finanziell unterstützen.
Ja, das war auch total meine Erfahrung. Ich fand es dann aber eben ganz spannend, dass viele, die auch akademischen Familien kamen, gesagt haben, das war ja bei mir aber auch nicht so. Ne? Also ich habe da auch keine Unterstützung bekommen oder ich war da auch überfordert. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du hast dann zum Beispiel trotzdem einen Onkel gehabt, der selber auch schon Jurist war, den du eben hattest fragen können und das hast du dann eben auch gemacht und das mit dem Habitus ist, glaube ich, nochmal schwieriger zu verstehen als eben so ganz, ganz konkrete Dinge. Dann war nämlich der zweite Punkt, das gesagt wurde, weil du gerade Finanzierung ansprachst. Naja, wieso, ist doch umso besser, wenn deine Eltern kein Geld haben, dann kriegst du wenigstens BAföG. Meine Eltern haben auch nicht so viel Geld, aber die sind da genau an der Grenze und können sich das dann gar nicht leisten. Ich kriege aber kein BAföG, weil sie zu viel verdienen. Was sagst du solchen Leuten?
Ja klar, das ist eine Herausforderung, die wir auch häufig ansprechen, dass gerade die aus der Mittelschicht kommen und wo es da an der Grenze ist, auch ihre Probleme haben. Trotzdem muss man sagen, sind die in der Mittelschicht aufgewachsen Und ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, würden die Eltern schon unterstützen oder man kann dann immer noch mal zu Hause einziehen, ne? Oder es gibt immer noch Möglichkeiten und man muss sich auch noch mal bewusst machen, also bei uns gibt es auch eben unterschiedliche Finanzniveaus, ne, wo die Leute herkommen. Wir haben alles dabei, von Menschen, die aus sehr finanzschwachen Familien kommen, bis zu Menschen, die vielleicht auch aus Handwerker- oder Unternehmerfamilien kommen, nur dass die Eltern nicht studiert haben, da ist auch alles dabei. Aber man muss sich noch mal bewusst machen, wenn man zum Beispiel in Armut aufgewachsen ist, ich glaube, da macht man sich keine Vorstellung, welche Konsequenzen das hat und wie sich das anfühlt und ne, welche Existenzangst man da jeden Tag aushalten muss und wie sich auch die Existenzangst der Eltern auf einen überträgt, das ist schon sehr komplex. Man darf natürlich nicht pauschalisieren, ne, und jeder hat seine Herausforderungen, das ist auch im Studium, klar, das kriegt ja keiner geschenkt, da müssen alle für arbeiten, das ist keine Frage, aber ich glaube, die Rahmenbedingungen, die man hat, die sind doch nochmal unterschiedlich und wenn man aus einer nicht-akademischen Familie kommt, ist man doch noch mehr auf sich allein gestellt und hat noch mehr Herausforderungen, als wenn man aus einer Akademikerfamilie kommt. Aber natürlich gibt es auch individuelle Einzelfälle und ist es mal so, aber wir machen immer gerne mal so einen Privilegiencheck und ich glaube, da sollte man sich schon nochmal bewusst machen, was man vielleicht für selbstverständlich hält und wie man vielleicht doch unterstützt wurde, auch wenn einem das selber nicht so bewusst ist. Ne? Also da sollte man vielleicht nochmal durchgehen. Also wir machen da immer solche Fragen wie, ja, hatte man zum Beispiel Nachhilfe oder haben die Eltern einen bei den Hausaufgaben unterstützt oder hatte man Musikunterricht, war man im Sportverein, konnte man an Klassenfahrten teilnehmen oder musste man zu Hause bleiben, weil man sich das nicht leisten konnte und solche Dinge. Ne? Also Sachen, die man, vielleicht hält man es für selbstverständlich, dass man an Klassenfahrten teilnehmen konnte und dass die Eltern das bezahlen. Also für viele Menschen, die wir hier haben in der Community, war das nicht selbstverständlich.
Und der dritte Punkt, den ich jetzt noch da dran schließe, weil du gerade richtig im Flow bist, der für mich noch, danach bin ich dann auch nicht mehr der Anwalt des Teufels, der ist dann noch, dass mir dann gesagt wurde, außerdem, ja, okay, mag ja alles sein, was du gerade gesagt hast, dann hatte ich eben Bücher zu Hause, ich war im Chor und bin mit meinen Eltern auch mal in die Oper gegangen und ja, ich bin auch ein bisschen gereist, nur hier und da und dahin. Aber die deutsche Gesellschaft ist doch sehr, sehr durchlässig im Vergleich. Also wir meckern hier auf sehr hohem Niveau. Es gibt doch ganz, ganz, ganz viel Förderangebote. Vielleicht kannst du auch da nochmal meine Antwort zum dritten Mal vorwegnehmen.
Das Problem ist, unsere Gesellschaft ist, glaube ich, in der Theorie durchlässig, aber leider nicht in der Praxis. Ne? Ich meine, wir kennen das alle aus der Grundschule heraus. Da haben dann immer alle gesagt, na ja, du kannst ja auch auf die Realschule gehen oder auf die Hauptschule. Du kannst ja immer hinterher noch wechseln. Aber hinterher wechselt ja niemand mehr. Man wird nämlich gar nicht mehr ermutigt zu wechseln und in der Praxis ist es auch nicht so einfach, weil der Schulstoff in der Real- und Hauptschule ganz anders ist als auf dem Gymnasium. Und diejenigen, die hinterher nochmal wechseln zum Abitur, haben es ganz, ganz schwer. Also in der Theorie gibt es viele Möglichkeiten, aber diese Möglichkeiten sind häufig nicht bekannt. Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich häufig auch nicht berufen, darauf hinzuweisen oder Menschen dazu zu ermutigen, zu wechseln oder ihre Möglichkeiten zu nutzen. Und in der Praxis ist das eben dann nicht immer so einfach, sondern da gibt es immer viele Schwierigkeiten, wenn man dann doch nochmal einen anderen Weg einschlagen will. Also häufig sind die Wege doch sehr vorgezeichnet und es wird einem doch schwerer gemacht, obwohl es nicht so sein sollte.
Ja, absolut. Und ich würde sogar noch hinzufügen, was du am Anfang auch schon erwähnt hattest, dass es auch erstmal das Wissen bedarf. Ne? Also ich glaube, das, was bei mir so das Problem war, war nicht, dass ich keine Möglichkeiten hatte. Möglichkeiten, das muss ich ganz positiv sagen. Ich finde, in Deutschland gibt es ganz, ganz tolle Förderprogramme, ganz fantastische Stipendien und Möglichkeiten. Aber, und das ist wichtig, man muss dann auch das Wissen haben, dass die erstmal überhaupt existieren, wie ich da hinkomme, wie ich da dran komme. Auch da wieder, wenn du über Habitus sprichst, wie geht man sowas eigentlich an? Weil da sitzen eben auch wieder ganz oft Akademikerinnen und Akademiker, die auch ein gewisses Bewerbungsanschreiben erwarten, eine gewisse Sprache erwarten, einen gewissen Lebenslauf erwarten, was ja eigentlich total ironisch ist, um die zu fördern, die genau das nicht hatten, aber dann gleichzeitig trotzdem die Sachen erwarten. Und man muss natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein haben. Du sprachst ja eben davon, man fühlt sich irgendwie schlecht und man muss auch das Selbstbewusstsein haben, dann zu sagen, okay, dann gehen wir jetzt auch mal hin und sagen, hier, Leute, für mich ist dieses Programm gemacht. Mich wollt ihr damit fördern, dann gebt mir bitte auch die Kohle oder das Wissen oder nehmt mich auf in euren Kreis. Vielen Dank. Ich lasse das Gerösten, ne, das Roasten jetzt mal.
Ja, gerne.
Jetzt mal bleiben.
Alles gut.
Und stell dir noch eine Frage vielleicht zu diesem Komplex. Was hat sich denn aus deiner Sicht verändert, seitdem du das begonnen hast? Ich habe gelesen, wenn ich das jetzt nicht falsch, dass Anfang der 2000er hast du Arbeiterkind.de gegründet, ne?
2008. Also wir sind jetzt 15 Jahre alt geworden dieses Jahr.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Danke. Wir haben auch gerade ordentlich gefeiert. Was sich verändert hat, ist, als ich angefangen habe, hatte ich zumindest den Eindruck, dass das überhaupt kein Thema ist und dass keiner weiß, was sind eigentlich Studierende der ersten Generation oder was hat man denn für Herausforderungen, wenn man aus einer nicht-akademischen Familie kommt. Und deswegen habe ich Arbeiterkind.de ja gegründet und jetzt habe ich schon das Gefühl, dass wir das Thema mit anderen zusammen auf die Agenda gesetzt haben, dass jeder an der Hochschule fast jetzt weiß, was Studierende der ersten Generation sind oder was die Hürden sind. Das sind Themen auf Tagungen, da gibt es viele Artikel, es gibt auch Angebote, es gibt jetzt spezielle Stipendienangebote. Die StipendiengeberInnen achten jetzt mehr darauf, ob Leute aus nicht akademischen Familien kommen und so. Also da hat sich schon eine Menge positiv verändert, ne? Dass es jetzt viel mehr Angebote gibt und dass diese Zielgruppe auf der Agenda steht und ein größeres Bewusstsein herrscht.
Sehr gut. Katja, ich würde sagen, wir machen einen kurzen Break und holen uns erstmal eine Tasse Tee, oder?
Ja, sehr gerne. Ich trinke liebend gern Tee.
Grab your cup and saucer. It's time for tea.
So, wir haben uns jetzt einen Tee gemacht und Katja, sag doch mal ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, aus welcher Tasse trinkst du deinen Tee?
Ja, ich habe eine ganz tolle Tasse, die habe ich mir aus den USA mitgebracht. Ich bin ja Amerikanistin und deswegen bin ich immer gerne in den USA. Und in den USA ist es auch so an den Unis, dass da dieses Thema als erster Studieren schon viel mehr präsent ist, auch schon seit Jahrzehnten. Und da heißt das First Generation, also First Generation Students. Und die haben auch viele Programme, die haben sehr großes Bewusstsein, Stipendien. Und ich war vor ungefähr einem Jahr in Los Angeles und da war ich an der University of California, Los Angeles. Und ich gehe dann immer gerne in diesen Unishop, ne, wo man sich dieses ganze Merchandise kaufen kann. Und dort habe ich entdeckt eine First-Generation-Tasse. Also da steht dann First-Generation drauf. Und das fand ich großartig, weil sowas gibt's in Deutschland nicht. Und die habe ich mir mitgebracht und aus der trinke ich jetzt meinen Tee.
Ja, das wäre ja vielleicht noch eine Idee für euch, oder? Für euer Merchandise.
Ja, genau. Momentan achten wir noch ein bisschen auf unser Budget, aber genau, da haben wir nicht so viel Merchandise, aber ist auf jeden Fall
also zumindest bei den Unis dann unterbringen.
Genau, sehr inspirierend, ne? Dass das so selbstverständlich, da merkt man halt, wie selbstverständlich das an den, selbst an einer doch Elite-Uni, wie University of California, ist, dass es dort Studierende der ersten Generation gibt und dass man da stolz drauf sein kann.
Du wirst jetzt merken oder nicht merken, weil ich so ein ganz ausgefuchster Journalist bin, wie ich dich jetzt weglenken möchte von deinem Arbeitsthema, denn eigentlich ist die Tea Time immer so, wollen wir ja ein bisschen privater sprechen. Wir machen immer so einen kleinen Break damit und du hast es natürlich jetzt clever gelöst, indem du jetzt quasi schon eine Tasse hast, die auch damit zu tun hat. Nee, es zeigt ja, wie wichtig dir das Thema ist, aber mich würde noch vielleicht da an der Stelle interessieren, warum ist eigentlich die USA für dich oder ist Amerika, ich weiß gar nicht, ob du Lateinamerika eben auch als brennende Leidenschaft hast, warum sind die USA für dich so ein wichtiges Thema?
Also eher USA. Und ich glaube, ich habe als Kind, also ich bin in den 80ern aufgewachsen, auch sehr viel so Fernsehen geguckt und auch so diese ganzen amerikanischen Serien im Vorabendprogramm. Also in meiner Altersklasse weiß man, glaube ich, noch, was das ist. Und ja, auch so andere Filme und so College-Filme und Highschool-Filme und Serien, die habe ich mir immer reingezogen. Und das war irgendwie so dieser amerikanische Traum und ne, durch Bildung was schaffen und vom Tellerwäscher zum Millionär. Ich glaube, das hat mich immer schon sehr inspiriert. Und das war eben auch mein großer Traum von mir, dann auch in die USA zu gehen. Und deswegen habe ich auch hinterher Amerikanistik studiert, weil mich das so interessiert hat. Aber ich glaube auch, weil ich dieses, wenn man hart, also dieses, ja, wenn man hart arbeitet, dass man dann was schaffen kann, ne? Ich glaube, diese Idee, auch wenn sie nicht immer stimmt, die hat mich sehr angesprochen, weil ich auch irgendwie was schaffen wollte. Ich wollte irgendwie raus, ich wollte meinen Horizont erweitern und ein anderes Leben führen als das, worin ich so aufgewachsen bin. Und ja, ich glaube, das hat mich immer sehr inspiriert bis heute. Deswegen bin ich gerne in den USA.
Und was machst du dann konkret, wenn du da bist?
Ich mache Urlaub oder ich besuche Freunde. Und ich mag einfach diesen amerikanischen Lifestyle so und auch diese Ermutigungskultur. Und es interessiert mich einfach total. Da gibt's natürlich auch sehr viel zu kritisieren, keine Frage. Auch gesellschaftlich, auch der Unterschied zwischen Arm und Reich und die sozialen Klassen. Das ist eine große Problematik in den USA, aber ich find's einfach sehr spannend. Ist einfach immer so ein bisschen ein Kulturschock, aber und finde das sehr inspirierend.
Wo ist da bei dir sozusagen dann immer die Homebase? Ist das dann Boston, wo du dann auch studiert hast, oder?
Es war wirklich verschieden. Also ich habe Freunde in verschiedenen Bundesstaaten. Ich bin natürlich gerne in Großstädten und ich entdecke aber auch immer noch mal gerne Neues. Also ich war auch mal als Schülerin für 3 Monate in Utah bei den Mormonen. Das fand ich sehr spannend. Da habe ich auch heute noch Freunde. Ich habe auch Freunde in Iowa. Aber ich bin natürlich auch gerne in den Großstädten, so an der Ost- oder Westküste. Und ich besuche halt gerne auch Universitäten, weil ich diese amerikanischen Unis auch sehr inspirierend finde.
Und wie kam das, dass du da Mormonen kennengelernt hast?
Naja, ich bin halt als Austauschschülerin, habe ich es geschafft, für 3 Monate in die USA zu gehen. Das war schon so mein erster Traum. Und das war eher Zufall, dass ich dann in Utah gelandet bin.
So hat sich dann aber deine Vorurteile gar nicht unbedingt nur bestätigt, sondern du bist dann, keine Ahnung, hast da dann auch Freundschaften geschlossen.
Auf jeden Fall, genau. Klar, man kann die Mormonen auch kritisch betrachten, aber das waren auch sehr nette Leute. Und das gehört eben auch dazu, ne, zu gucken, was findet man gut, was nicht und wo ist man kritisch. Aber natürlich sind das auch nette Menschen, genau, mit denen ich heute noch in Kontakt bin.
Ich finde das immer total spannend, wenn ich Gäste habe, die sich mit so komplexen Themen wie zum Beispiel die Durchlässigkeit oder die Chancengleichheit beschäftigen, dann merkt man, das sind ja auch immer Leute, die Komplexität auch zulassen können. Ne? Also es ist, dann merkt man immer, die Welt ist überhaupt nicht schwarz-weiß.
Auf keinen Fall. Ich finde gerade auch in den USA muss man auch echt nochmal jenseits der Großstädte hingehen, ne? Weil klar, die Großstädte sind sehr liberal, aber ich finde, wenn man wirklich Amerika kennenlernen will und warum zum Beispiel Trump da auch so einen Aufschwung erlebt hat, dann muss man nochmal wirklich in den ländlichen Raum und schauen, wie es da aussieht und wie die Menschen ticken und was so deren Haltung ist.
Auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir haben die Time ist schon wieder vorbei. Es geht unglaublich schnell immer hier vorbei alles. Du warst ja eben an der Stelle, wo wir darüber gesprochen haben, was sich verändert hat. Du hast gesagt, zum Glück haben wir jetzt dieses Bewusstsein. Das hat mich sehr gefreut, dass du das gesagt hast. Ich würde aber gerne eine Frage der Community anschließen. Und zwar ist das bei uns im Podcast so, dass wir vorher immer die Good News Magazin Community fragen. Habt ihr Wünsche, Ideen, Anregungen, beziehungsweise interessiert euch etwas, brennt euch etwas unter den Fingernägeln. Und die Pina aus Köln hat gefragt, wie ist deine Familie damals damit umgegangen, als du Abitur gemacht hast?
Also Abitur war eigentlich nicht das Problem, weil ich glaube, in meiner Familie hatte man schon begriffen, dass man besser einen Ausbildungsplatz bekommt, wenn man Abitur hat. Und ich glaube, das war damals schon so, das ist auch heute so, ne, dass Abitur eigentlich gut gefunden wird in den Familien häufig, weil man dann sich vielleicht auch den Ausbildungsplatz aussuchen kann und weil es immer schwieriger wird, auch einen Ausbildungsplatz zu bekommen, obwohl es Fachkräftemangel gibt. Deswegen Abitur war eigentlich nicht das Problem und deswegen ist mein Thema auch, glaube ich, eher Studium. Aber wir haben natürlich in der Community viele, die sagen, ja, ich war auch die Erste oder der Erste, der Abitur gemacht hat und das war schon irgendwie schwierig, weil meine Eltern wollten vielleicht nicht, dass ich aufs Gymnasium gehe, weil sie Angst hatten, sie können mich nicht unterstützen. Ne? Das ist ein großes Thema. Und dass das Abitur dann schon ein höherer Bildungsabschluss ist, als viele in der Familie haben und ja, dass das schon der erste Schritt ist, der schwierig ist, weil man sich so ein bisschen von der Familie distanziert und einen höheren Bildungsabschluss hat.
Ich finde das gerade total spannend, dass du es jetzt aber von der Seite aufgezogen hast. Die Familien haben sogar Angst, dich nicht unterstützen zu können. Ich habe häufig damals die Erfahrung gemacht, wenn wir jetzt wirklich von 2008 reden noch, dass viele immer noch gesagt haben oder auch teilweise sogar noch die Großelterngeneration besonders gesagt haben, Kind, mach doch was Ordentliches, irgendwas, ne, vielleicht überhaupt nicht das Verständnis da ist, warum man dann so lange nicht in Lohn und Brot ist und warum man denn jetzt studieren sollte. Ist das heute noch ein Thema?
Auf jeden Fall. Also dieses schnell Geld verdienen und schnell was Praktisches machen ist schon wichtig. Aber klar, man muss immer sich klar machen, woher kommt das dann? Und das ist natürlich wegen einem Geldmangel in der Familie oder dass es bei ihnen selber so war. Ne? Und das reflektieren die natürlich nicht immer sofort, warum sie vielleicht gegen etwas sind. Und gerade aktuell mache ich mir aber auch große Sorgen, ne? Dass es jetzt mit der Inflation, Energiekrise, mit dem Geldmangel in den Familien wiederkommt und dass Leute sagen, nee, lieber schnell Geld verdienen. Aber das ist eben sehr kurzfristig gedacht. Ne? Und das andere ist eine Investition in Bildung und das zahlt sich erst später aus. Und das ist die Herausforderung dabei. Aber das ist immer noch sehr gängig, dieses, nee, lieber schnell Geld verdienen, eine Ausbildung machen, Familie gründen, Haus bauen. Das sind ja die Klassiker.
Hätte gedacht, dass sich das sehr verändert hat, aber spannend zu hören auf jeden Fall. Ja, umso wichtiger, dass ihr eure Arbeit macht und wenn du dann beschreibst, dass ihr eben vor allem eine Vernetzungsplattform seid, würde mich interessieren, wie habt ihr das eigentlich geschafft? Ich habe ja im Intro schon gesagt, ihr seid extrem erfolgreich mit der Herangehensweise. Viele andere NGOs, die auch wichtige Themen auf der Agenda haben, haben da, glaube ich, ein bisschen mehr dran zu knapsen. Was würdest du sagen, was ist dein Erfolgsrezept?
Also ich glaube, ein Erfolgskonzept ist, dass die Menschen persönlich von dem Thema betroffen sind. Es ist nicht ein Thema, für das man sich engagiert und es ist austauschbar, sondern das ist ein Thema, was mich persönlich betrifft. Ich persönlich habe als Erste aus meiner Familie studiert und das erwischt dann Menschen doch nochmal ganz anders emotional und man fühlt sich mehr verbunden persönlich. Also das Engagement ist häufig sehr, sehr persönlich und individuell, weil es auf meine Biografie passt. Ich glaube, das ist eins der Erfolgsfaktoren. Und das andere ist, glaube ich, dass bei uns jeder mitmachen kann. Also wir wählen jetzt nicht aus, sondern wir sagen, alle sind herzlich willkommen und wir gucken, je nachdem, wie viel Zeit man hat, wie man sich engagieren kann. Wir haben diese lokalen Gruppen, das ist recht niedrigschwellig und da kann jeder sich einbringen, wie man möchte. Und wenn man mal eine Zeit lang keine Zeit hat, dann ist das so. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so ein enges Gerüst, sondern man hat auch relativ viel Freiheit und die Gruppen können sich sehr selbst organisieren und da sind aber keine Grenzen gesetzt. Also wir sagen, wenn jetzt, solange man die Haltung von Arbeiterkind.de vertritt und sich in unserem Sinne engagiert, sind wir da sehr flexibel und frei und das ist eben alles sehr bedarfsorientiert. Es ist kein enges Programm, wo wir sagen, wir brauchen jetzt nur 20 Mentorinnen und mehr nicht, sondern das ist relativ offen. Und ich glaube, dass wir deutschlandweit sind, ist, glaube ich, auch ein Faktor. Es gibt ja auch Initiativen, die sind nur in einer Stadt oder in wenigen Städten oder einem Bundesland. Und dadurch, dass wir in ganz Deutschland aktiv sind, teilweise sogar im Ausland Ehrenamtliche haben, kann man auch immer wechseln. Wenn man umzieht, kann man trotzdem immer noch bei Arbeiterkind.de weiter mitmachen.
Auf jeden Fall. Ich muss aber jetzt mal ganz kurz bei meiner eigenen Erfahrung ein bisschen kramen. Ich habe ja auch eine kleine NGO in Köln gegründet und da sind wir auch sehr bedarfsorientiert, würde ich behaupten. Aber gleichzeitig die Herausforderung, dass wir, wenn wir sagen, alle sind willkommen, was wir immer getan haben und eigentlich auch weiterhin tun, dann eben es häufig schwierig ist, Leute zu haben, die das dann koordinieren. Wie löst ihr das Problem?
Genau. Ich meine, da haben wir jetzt natürlich auch mittlerweile den Vorteil, dass wir auch hauptamtliches Personal haben, die das unterstützen. Ne? Und ich glaube, das ist dann auch ein Erfolgsfaktor, wenn man sich auf Dauer halten will, dass man irgendwann häufig Hauptamt braucht oder Ehrenamtliche, die sehr engagiert sind und das koordinieren. Ne? Und wir stellen halt mit den Hauptamtlichen so ein bisschen sicher, dass uns Gruppen nicht zusammenbrechen oder wenn sie zusammenbrechen, weil es eine Fluktuation gibt oder so, ne, dass wir dann sofort wieder vor Ort sind und gucken, wie können wir wieder eine neue Gruppe aufbauen, wie können wir neue Ehrenamtliche gewinnen oder mit den Ehrenamtlichen gemeinsam eben dann aktiv sind und überlegen, was können wir tun, wie können wir das hier wieder hinkriegen. Aber natürlich haben wir auch unsere Herausforderungen. Wir haben auch jetzt gerade in Corona ehrenamtlich verloren. Uns sind auch Gruppen zusammengebrochen, die wir jetzt wieder aufbauen müssen. Ne? Also wir haben auch unsere typischen Herausforderungen, die es auch im Ehrenamtsmanagement gibt. Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir eine hohe Medienaufmerksamkeit genießen und eben bundesweit sind. Das führt natürlich dann auch dazu, dass wir immer wieder präsent sind in den Medien und immer wieder Menschen auf uns aufmerksam werden und dann wieder sich engagieren wollen. Ne?
Wie sind die denn auf euch aufmerksam geworden?
Ja, das war eine lustige Geschichte, weil wir sind ja online gegangen im Mai 2008 und wir haben an einem Wettbewerb teilgenommen, der hieß Start Social. Und mein Partner und ich, wir kommen aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, daher haben wir die Internetseite veröffentlicht und eine Pressemitteilung rausgegeben. Und vorher habe ich das nicht so erlebt, aber die Pressemitteilung ist dann eingeschlagen und da waren wir von jetzt auf gleich auf einmal im Deutschlandfunk bei Campus und Karriere und sind bundesweit durch die Medien gegangen. Ich glaube, weil auch viele Journalistinnen und Journalisten, die das gesehen haben, die ersten aus ihrer Familie waren, die studiert haben, das sofort verstanden haben und das sympathisch fanden und uns unterstützen wollten. Und dadurch hatten wir von Anfang an bis heute immer eine hohe Medienaufmerksamkeit, weil sich Menschen angesprochen fühlen, dass das Thema wichtig finden.
Da haben wir es wieder, die eigene Biografie in sich abgeholt fühlen. Absolut. Fantastisch. Was kommt als nächstes für Arbeiterkind.de?
Ja, wir wollen erstmal sehen, dass wir jetzt nach Corona natürlich alles wieder aufbauen, was vielleicht auch hier und da ein bisschen zusammengebrochen ist. Wir wollen auch noch mehr in den Bundesländern aktiv sein, wo es noch nicht ganz so gut läuft, also wie zum Beispiel auch in ostdeutschen Bundesländern. Und wir wollen auch noch mehr in den ländlichen Raum, weil ich zugeben muss, dass ich zwar schon selbst in meiner Heimatstadt unterwegs war, aber wir dort eben noch keine Gruppe haben, ne, und dass es schwieriger ist, Veranstaltungen im ländlichen Raum durchzuführen, aber da häufig die wenigsten Informationen sind. Deswegen schauen wir auch, wie wir da Konzepte entwickeln können, Kontakte herstellen, vielleicht auch einzelne Engagierte finden, die mitmachen wollen, damit wir auch im ländlichen Raum Schülerinnen und Schüler erreichen.
Sind da schon konkrete Sachen geplant?
Ja, also wir fangen da jetzt mit an und fangen auch mit Pilotprojekten an, ne, dass wir erstmal Menschen suchen und auch gucken, wie können wir die denn betreuen und bei der Stange halten, auch wenn die da alleine sind oder was brauchen die denn im Vergleich zu Gruppen? Da sind wir schon aktiv, freuen uns natürlich auch immer, wenn Menschen mitmachen wollen, auch im ländlichen Raum oder auch wenn einige in ihre alte Heimat zurückgehen und in ihre alte Schule gehen, weil das ist auch immer ein ganz tolles Erlebnis und die Schülerinnen und Schüler hängen einem da noch viel mehr an den Lippen, wenn man sagen kann, ich war übrigens auch hier an dieser Schule.
Also das ist doch ein ganz, ganz wunderbarer und charmanter Aufruf, wenn jetzt hier unter den ZuhörerInnen eine Person ist oder mehrere Personen sind, die sagen, das würde mich auch interessieren, dann kann man sich bei euch einfach wo, bei der Lokalgruppe melden oder wie funktioniert
genau,
das?
Genau, einfach gucken, wo die nächste lokale Gruppe in der Nähe ist und wenn es keine gibt oder wenn man im ländlichen Raum ist, auch gerne sonst bei meinen Mitarbeiterinnen melden in den verschiedenen Bundesländern.
Okay, alles klar. In letzter Zeit habe ich mir so eine Frage überlegt, die ich hoffe, jetzt nicht zu sehr überrumpelt, aber ne, ich dachte ja, wir sind ja das Good News Magazin, wir machen natürlich gute Nachrichten und ich würde dich gerne fragen, wenn du dir eine Good News herbeizaubern dürftest, die morgen wirklich wahr wird, welche wäre das?
Dass sich die Studienfinanzierung verändert und das BAföG, weil das funktioniert für unsere Zielgruppe gerade gar nicht. Also teilweise müssen Leute 7, 8 Monate auf ihr BAföG warten. Es kommt nicht dann, wenn sie es brauchen, zum Studienbeginn. Es ist ein riesen Bürokratieaufwand. Es reicht vorne und hinten nicht. Und ich glaube, wenn sich das ändern würde, wäre das ein Riesenhebel, weil ich glaube, dann würden noch mehr Menschen aus nicht-akademischen Familien studieren.
Das finde ich sehr, sehr schön und sehr kurz zusammengefasst. Kann ich nur so unterschreiben. Ich bin immer wieder ratlos der Frage, warum wir in Deutschland eigentlich dieses BAföG-System haben, was wir haben. Gerade wenn Menschen, die weniger Geld haben, weil wir das ja auch schon in unserem Gespräch hatten, dann BAföG bekommen und dann sagen die Leute, ja, ist doch super, dann bekommst du den Höchstsatz, dann bekommst du ganz viel Geld. Ja, das ist aber ja trotzdem auch Geld, was man wieder zurückzahlen muss. Und dann ist man ganz schnell in einem wirklich sehr, sehr hohen Bereich, was wir ja gerade zum Beispiel in den USA sehen, extrem um die Ohren schlackern kann. Also von daher, genau, eine vielleicht etwas unbürokratischere Hilfe. Stichwort Schweden wäre da vielleicht was, finde ich, wäre eine spannende Good News, würde ich auch gerne sehen bei uns. Ja, absolut. Weißt du, ob sich da irgendwas tut im Moment? Gibt es irgendeinen Vorschlag?
Ja, es tut sich was. Ich meine, ich werde ja auch immer eingeladen, auch in den Ausschuss im Bundestag und es soll auch nochmal mehr reformiert werden, aber es sind natürlich kleine Schritte und es ist ein langer Prozess und ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass wir uns da nochmal ganz neu mit beschäftigen, weil man tendiert ja immer dazu, das Gesetz dann irgendwie zu flicken und hier noch einen Zusatz und dann noch einen Zusatz und dann noch eine kleine Änderung, aber häufig wird es dann auch verschlimmbessert. Würde mir auch wünschen, wir würden vielleicht nochmal ganz neu drauf gucken und nochmal ganz von vorne anfangen gucken, wenn wir das BAföG jetzt nochmal ganz neu erfinden würden fürs 21. Jahrhundert, wie müsste das denn jetzt aussehen? Weil das Studium hat sich auch einfach verändert. Ne? Das BAföG ist 50 Jahre alt. Vor 50 Jahren waren die Studienbedingungen doch nochmal ganz andere.
Hast du da konkrete Vorstellungen?
Ja, also es fängt an mit, wann kommt das Geld? Ne? Oder dass man auch als Schülerin gar nicht weiß, wie viel Geld man bekommt. Also man kann nicht wirklich richtig ausrechnen mit Sicherheit, wie viel Geld man bekommt. Wie soll man denn dann ein Studium planen? Also ich sag dann immer, es würde doch keiner einen Job annehmen, wenn man nicht weiß, wie viel Gehalt man bekommt. Also gerade die aus finanzschwachen Familien brauchen finanzielle Sicherheit. Und wenn man dann auf gut Glück sagt, ja, ich gehe jetzt einfach mal studieren und ich mache mal einen BAföG-Antrag, keine Ahnung, ob ich Geld bekomme und wie viel und wie ich das mit der Finanzplanung machen soll. Vor allem, wenn man keine Sicherheit hat von zu Hause. Ne? Das sind so Beispiele, wo es einfach überhaupt nicht funktioniert und nicht durchgedacht ist für diejenigen, die wirklich aus finanzschwachen Familien kommen und die wirklich auf jeden Euro angewiesen sind.
Ja, ich darf da vielleicht auch nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß noch, bei mir war es so, ich war hatte einfach einen Weltwärtsdienst gemacht. Ich war damals in Costa Rica. Das war für mich meine Flucht raus aus der Lebensrealität. Und dann kam ich zurück, hatte mich beworben bei verschiedenen Universitäten, bin auch genommen worden und habe mich dann für Hamburg entschieden. Hatte keine Wohnung. Also ich wusste nicht, wie soll ich das machen. Ich hatte keinen Cent auf dem Konto, kein Erspartes, in meinem Fall als Hartz-IV-Kind, keine Möglichkeit, irgendwie an eine Wohnung erstmal ranzukommen auf die Schnelle und keinen Job. Und ich habe das nur geschafft, weil ich trotz aller Widrigkeit einfach gesagt, ich mache das jetzt einfach irgendwie trotzdem, hatte einen wunderbaren Freund, der dann zufällig 2 Monate im Ausland war und gesagt hat, du kannst erstmal bei mir unterkommen, Miete zahlst du dann, sobald du einen Job hast. Und dann habe ich irgendwie noch über ihn auch noch einen Job gefunden und konnte ihm das dann alles zurückzahlen. Aber eigentlich war es eher so auf gut Glück und mit Kredit. Aber das ist ja da, wo es bei vielen schon dran scheitert. Ne? Deswegen
genau,
finde ich,
und das ist ein wahnsinniges Risiko. Also Hut ab, dass du das gemacht hast. Aber das ist ja ein wahnsinniges Risiko, wo andere halt schon wahnsinnige Existenzängste kriegen. Oder auch die Familie sagt, sag mal, hast du noch mal alle im Schrank?
Absolut.
Dass du das jetzt machst. Ja. Ne? Und ich glaube, viele ist gar nicht bewusst, die so ein bisschen privilegierter sind, ne? Wie dann wirklich diese Lebensrealität aussieht für diejenigen, die aus finanzschwachen Familien kommen.
Absolut, absolut. Würdest du denn so gesehen dann der Katja, die vielleicht so Anfang 20 war, der jungen Studentin Katja heute im Rückblick raten?
Ja, ich glaube, der Weg, den ich gegangen bin, der ist schon ganz in Ordnung, aber ich glaube, ich hätte mir damals gewünscht oder mir auch mehr gesagt, hey, das ist schon alles gut, was du machst, ne? Du bist super und du kannst das und mach einfach weiter. Und ich hätte mir natürlich damals mehr Austausch gewünscht, weil ich habe mich damals sehr allein gefühlt.
Gibt's noch irgendwas, was du unserer Community mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also ich freue mich natürlich, wenn Leute sich für uns engagieren, aber generell finde ich es wichtig, dass wir uns alle einbringen, um Gesellschaft zu verändern. Ne? Man kann immer Politik kritisieren und andere kritisieren, aber mir ist auch immer wichtig, dass wir uns selber dann auch engagieren und gucken, was wir für andere Menschen tun können.
Ein wunderschönes Abschlusswort. Katja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute hier im Weltaufgang-Podcast dabei gewesen bist. Du bist eine sehr beschäftigte Frau, deswegen will ich dich weitermachen lassen, weiterarbeiten lassen. Darfst du uns verraten, wo es als nächstes hingeht?
Oh, ich fahre nachher nach Essen in unser NRW-Büro, wo ich mich morgen mit meinen Mitarbeiterinnen treffe, um weiter zu schauen, wie wir in NRW vorankommen.
Alles klar, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg dabei. Eine produktive und auch vielleicht sehr schöne Konferenz oder einen guten Austausch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserer Community, bei unseren ZuhörerInnen fürs Reinschalten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne auch ein Abonnement da. Empfehlt uns auch gerne weiter. Auch die anderen Folgen lohnen sich ganz, ganz doll. Ich empfehle auch die Folge mit Judith Holofernes, unsere letzte Folge, davor mit Moritz Neumeier und die ganzen anderen Folgen. Und wenn euch noch kein Printmagazin von uns über den Weg gelaufen ist, dann möchte ich auch da nochmal ganz herzlich für werben. Wir sind jetzt gerade dabei, die dritte Ausgabe zu veröffentlichen. Also schaut doch mal gerne auch beim Good News Magazin vorbei. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.